Wenn es nach dem neuen russischen Mediengesetz geht, muss Leo Tolstois berühmtes Werk einen anderen Titel bekommen. Militärische Sonderaktion und Frieden. Krieg ist aus dem russischen Wortschatz verbannt. Welche Folgen haben Krieg und Desinformation für Zivilgesellschaft, Kultur, Wissenschaft und Medien? Darüber wird morgen Abend im Sendesaal des RBB diskutiert, live übertragen im Programm von RBB Kultur. Unter anderem mit der Politologin Gwendolin Sasse, Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien. Schönen guten Morgen, Frau Sasse.
Guten Morgen.
Gezielte Desinformation, Kriegspropaganda, auch von ukrainischer Seite, wenige unabhängige Informationen. Wie können Sie da als Wissenschaftlerin überhaupt noch sicher die Lage einschätzen?
Man muss ganz ehrlich sagen, dass man die Lage sicher nicht einschätzen kann, bis ins letzte Detail. Man kann natürlich aus vielen Quellen weiterhin und auch aus den Bildern sehen, wie dieser Angriffskrieg durch Russland in der Ukraine geführt wird. Wir haben keine Zweifel über die Dimensionen der humanitären Katastrophe, die sich abzeichnet. Wir sehen die Massenfluchtbewegung aus der Ukraine. Das heißt, über die Grunddimensionen des Krieges sind wir gut informiert. Aber zum Beispiel schon bei Opferzahlen auf beiden Seiten, auf der russischen und ukrainischen Seite, können wir uns derzeit nicht sicher sein, welche Zahlen wirklich stimmen. Und vor allem wird in Russland die Berichterstattung und auch die Berichterstattung aus Russland immer schwieriger durch die russische Gesetzgebung. Also dort versucht man ganz massiv den Informationsraum zu kontrollieren und das gelingt auch in weiten Zügen. Das heißt, ein Großteil der russischen Bevölkerung kann sich unabhängig überhaupt nicht über diesen Krieg informieren.
Dieses russische Mediengesetz, hat das den Effekt, dass es immer mehr in die Diktatur rutscht in Russland? Keinerlei Meinungsfreiheit mehr? Oder ist das übertrieben?
Es ist ein weiterer extremer Schritt in eine Richtung, die allerdings schon seit Jahren verfolgt wird. Das heißt, die Repressionen, auch die Repressionen auf Medien, auf freie Meinungsäußerung, die sind seit Jahren immer wieder angezogen worden. Und dies ist jetzt ein weiterer extremer Schritt in diese Richtung, weil er jetzt auch die Berichterstattung aus Russland für westliche Medien erschwert. Und wir haben nach dem letzten Mediengesetz jetzt vor ein paar Tagen auch gesehen, dass auch viele westliche Korrespondenten und Korrespondentinnen zumindest teilweise, vielleicht sogar längerfristig, ihre eigene Berichterstattung vor Ort heruntergefahren haben oder sogar gestoppt haben. Das heißt, das ist eine weitere große Dimension jetzt in diesem Versuch, durch Repressionen die Gesellschaft und den Informationsraum zu kontrollieren. Russland ist seit langem ein autoritärer Staat, aber der Krieg hat jetzt die Auswirkung, dass sich das weiter verstärkt.
Welche Folgen hat das für Sie als Wissenschaftlerin, als Politologin? Sie forschen ja zu Russland. Haben Sie überhaupt noch Kontakte ins Land? Spricht da noch jemand mit Ihnen offen?
Wir haben natürlich weiterhin Kontakte zu einzelnen Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen, mit denen wir schon lange kooperieren. Wir haben auch weiterhin Kontakte in die Zivilgesellschaft hinein. Es gibt weiterhin eine Zivilgesellschaft in Russland. Das ist auch ganz wichtig, dass wir das immer betonen. Aber es wird in der Tat schwieriger und es wird auf jeden Fall auf vorhersehbare Zeit unmöglich sein, mit staatlichen Institutionen, zum Beispiel auch mit Universitäten direkt zu kooperieren. Ich halte diesen Entschluss auch für richtig, aber man muss meiner Ansicht nach differenzieren zwischen der Kooperation mit Institutionen, mit staatlichen Institutionen und weiterer Zusammenarbeit und weiteren Kontakten zu einzelnen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Denn viele stellen sich auch gegen Wladimir Putin, gegen diesen Krieg. Und das sehen wir vielleicht momentan hier bei uns nicht so. Und jeder wird, das scheint auch bei uns schon zu sein, dass jeder mit russischem Hintergrund suspekt wird. Aber gerade in diesem Moment finde ich es sehr wichtig, das Signal auch an russische Kollegen und Kolleginnen zu senden, dass wir weiterhin im Kontakt sind, dass wir sehen, dass sie sich auch nach wie vor weiter sehr explizit zum Krieg äußern, obwohl selbst das Wort nicht erlaubt ist. Und wir müssen in der Zukunft Wege finden, sowohl für Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die selbst politisch unter Druck geraten, Wege hierher zu schaffen. Und wir müssen darüber nachdenken, wie wir weiter mit ihnen arbeiten können, auch wenn sie vor Ort in Russland bleiben oder bleiben müssen. Auch nicht jeder kann ausreisen.
Und Ihre Gesprächspartner in Russland, sehen die überhaupt noch Ansätze, Putin zu stoppen in diesem Krieg?
Die meisten sehen es momentan in diesem Kontext nicht, aber es ist ein gewisses Momentum da, und wenn verschiedene Dinge jetzt zusammenkommen. Zum einen ein Krieg, der nicht so schnell verläuft aus russischer Perspektive, wie es offensichtlich geplant war. Das heißt, es wird auch immer schwieriger sein, auch russische Opferzahlen zu vertuschen. Es gibt viele persönliche Beziehungen zwischen Ukrainern, Ukrainerinnen und Russen und Russinnen. Das heißt, es gibt andere Arten von Informationsfluss, die nicht durch die Medien kontrolliert werden. Das heißt, die Wahrheit über diesen Krieg wird langsam immer weiter in die russische Gesellschaft hineinsickern. Hinzu kommen die Sanktionen, die fangen an, auch bei der Bevölkerung anzukommen. Und diese Dinge zusammensetzen das russische politische System unter Druck. Aber das ist ein mittelfristiger Prozess und das Ende ist auch völlig offen. Das heißt, es setzen durchaus auch kulturelle Eliten, wissenschaftliche Eliten auf diesen Prozess. Aber das ist, wenn überhaupt, erst in Anfängen zu sehen.
Und soweit wir sehen können, lässt Putin selber ja überhaupt niemanden mehr an sich ran. Selbst seine Minister werden auf Abstand gehalten, entweder an dem berüchtigten langen Tisch oder gestern haben wir es gesehen, dass sogar nur noch virtuell die Gespräche zwischen ihm und seinem Verteidigungsminister etwa stattfinden. Mag es sein, dass er Angst vor einem Brutus hat, vor einem Tyrannenmörder?
Das hat sicher jeder autoritäre Leader und Führer und insbesondere in einer Kriegssituation. So ein Szenario ist immer möglich. Er hatte schon vor dem Krieg seinen engeren Elitenzirkel noch einmal enger gestaltet. Wir erinnern uns an die Bilder, die sogar im russischen Staatsfernsehen gezeigt wurden, wie er seinen Sicherheitsrat abkanzelt und vorführt, den Chef des Geheimdienstes in der Öffentlichkeit vorführt. Das heißt, es hatte sich schon die wirkliche Elite um ihn herum auf den Verteidigungsapparat und insbesondere den Verteidigungsminister Shoigu und den Generalstabschef verringert. Man hat jetzt das Gefühl, dass er von kaum jemandem mehr erreicht wird. Aber das schließt natürlich so ein Szenario von einer einzelnen Person, die eine Entscheidung trifft oder einem Coup nicht ganz aus. Aber darauf sollten wir auch nicht setzen. Das ist etwas, was man nicht kalkulieren kann und es mag auch nicht eintreten.
Sein Freund Gerhard Schröder soll ja seit einigen Tagen in Moskau sein. Kann das irgendetwas bewirken?
Das kann meiner Ansicht nach überhaupt nichts bewirken. Gerhard Schröder hat überhaupt keine konstruktive Rolle in den Beziehungen zu Russland gespielt und er ist jetzt dort ja auch nicht auf Anraten der SPD oder der deutschen Regierung hingefahren. Das ist eine Privataktion und ich verspreche mir davon nichts.
Im Krieg hat Putin politisch bislang das Gegenteil wohl von dem erreicht, was er wollte, nämlich er wollte destabilisieren, aber die ukrainische Führung und Gesellschaft scheinen enger zusammenzustehen als zuvor. Was bleibt Putin da noch? Nur noch brutale Gewalt?
Momentan sieht es leider so aus. Es bleibt nur brutale Gewalt und der Plan wird jetzt weiter durchgezogen, aber es braucht länger und weiterhin setzt sich der Angriff aus verschiedenen Richtungen fort, aus dem Süden, aus dem Osten, vom Norden her. Die russischen Truppen stehen nördlich kurz vor Kiew. In Mariupol ist eine Stadt eingekesselt und es sitzen Hunderttausende von Menschen fest ohne Wasser, Strom und Nahrung. Das heißt, man setzt jetzt auf Brutalität. Zivilistinnen sind angegriffen worden, ein Krankenhaus ist angegriffen worden. Wir hören diese Bilder und wir hören diese Informationen, wir sehen die Bilder jeden Tag. Das heißt, es bleibt nur jetzt der Weg der Brutalität und der Raum für Verhandlungen ist minimal.
Also auch wenn Putin irgendwann militärisch gewinnen sollte, hat das politisch überhaupt noch einen Sinn für ihn? Hat er da überhaupt noch eine Chance?
Ja, es ist die Frage. Er hat offensichtlich den ukrainischen Widerstand, sowohl der Armee, aber auch den zivilen Widerstand, völlig unterschätzt. Und man kann sich momentan schwer vorstellen, wie Teile der Ukraine nach dem Krieg wirklich von Russland mittelfristig oder längerfristig auch politisch kontrolliert werden können. Selbst wenn es gelingt, einige Teile des Landes sind ja bereits unter russischer Kontrolle, aber wenn man an die großen Städte denkt, wie man zum Beispiel Kiew politisch weiterhin kontrollieren wollte, das stelle ich mir sehr schwer vor. Der Widerstand hört nicht auf, selbst wenn der Krieg eines Tages hoffentlich zu Ende ist.
Schönen Dank, Wendolin Sasse, Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. Frau Sasse ist morgen Abend in der Diskussionsrunde der Einstein-Stiftung Berlin und des RBB zu hören. Titel: Welche Folgen haben Krieg und Desinformation für Zivilgesellschaft, Kultur, Wissenschaft und Medien? Mit ihr auf dem Podium dann unter anderem der Schriftsteller Wladimir Kamina, der Künstler Olafur Eliasson, Hermann Patzinger von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und die ARD-Vorsitzende RBB-Intendantin Patricia Schlesinger. Im Radio ist das Ganze live zu verfolgen, morgen Abend 20.15 Uhr auf RBB Kultur.
Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.